Ja, danke schön auch für diesen Musikbeitrag. Es ist immer schön, einfach zuhören zu können, Gedanken ein bisschen schon bewegen zu können und sich zu freuen, dass es Menschen gibt, die die Tasten richtig bedienen können. Die Tasten richtig bedienen, das ist heutzutage ganz viel nötig, ob beim Computer oder beim Telefon. Wir sind so dran gewöhnt, dass es viele technische Hilfsmittel gibt, die wir einfach so einsetzen. Ich habe schon gesagt, ich möchte heute zumindest am Anfang der Predigt ein Stückchen weiter bei diesem Gedanken Telefon bleiben. Und dazu die Frage, weiß jemand, wer das Telefon erfunden hat? Soll keine Frage so einfach im Raum sein, ich nehme Vorschläge entgegen. Bell wird gesagt, fast richtig. Aber wir brauchen gar nicht ganz so weit gehen. Das erste Telefon, was es gab, ist nicht in Amerika erfunden worden, sondern in Deutschland. Philipp Reis ist derjenige, der das Telefon erfunden hat. Und über ihn möchte ich ganz kurz am Anfang meiner Predigt berichten. Nur um eine Einordnung zu haben, 7. Januar 1834, der kleine Ort Gelnhausen bei Frankfurt, da hat er das Licht der Welt erblickt. Er hat aber sehr bald seine Eltern verloren, Verwandte kümmerten sich um ihn, versuchten eine gute Schulausbildung zu bekommen und haben ihn deshalb nach Friedrichsdorf bei Bad Homburg, etwas nördlich von Frankfurt, in eine Internatsschule gegeben. Und dort ist er auch dann ausgebildet worden, so wie es damals üblich war. Eine relativ kurze Schulausbildung in diesem Internat und dann sollte er etwas Vernünftiges lernen. Er wurde in eine Farbenfirma geschickt und lernte dort Buchhaltung. Aber schon an der Schule in Friedrichsdorf hatte er etwas entdeckt. Alles, was ihn interessierte, war Naturwissenschaften. Wie funktioniert das hier auf dieser Erde? Warum funktioniert das so? Damals war man, was Technik anbetrifft, noch in vielen Dingen in den Kinderschuhen. Es gab noch keine Autos, so wie wir sie kennen. Eisenbahnen fuhren gerade zu der Zeit, als er dann klein war, schon so langsam durch die Lande, aber es war nicht so ganz selbstverständlich. Immer wenn er nach Hause kam, während er seiner Ausbildung zur Buchhaltung, hat er Bücher sich ausgeliehen und gelesen. Alles, was über Physik, Naturwissenschaften in seine Hände kam, das begeisterte ihn. Und sehr bald stellte er fest, eigentlich möchte er nicht bei diesen Büchern und Zahlen in der Farbenfirma weiterbleiben, sondern er möchte etwas anderes machen. Und so ging er eines Tages an seine alte Schule zurück und sprach mit dem Direktor darüber und sagte, ich möchte eigentlich Lehrer werden. Ich möchte jungen Menschen das, was mich begeistert an Physik und Naturwissenschaften, möchte ich weitergeben. Und schnell hat der Schulleiter festgestellt, dass dieser junge Mann ein Talent hatte und hat sich eingelassen, diesen jungen Mann, Philipp Reis, als Physiklehrer einzustellen. Und ich muss sagen, als ich die Geschichte des Physiklehrers Philipp Reis las, dachte ich mir, so hätte mein erster Physiklehrer sein sollen. Bei meinem ersten Physiklehrer funktionierten die Versuche selten. Verstanden haben wir noch weniger. Zum Glück hatten wir einen guten Mathelehrer, den wir meistens danach hatten, wo wir ihn dann fragen konnten, können Sie uns mal erklären, wie das eigentlich funktionieren sollte und was da eigentlich war? Philipp Reis war jemand damals, der ein Talent hatte, Kindern etwas beizubringen. Er hat sich immer überlegt, wie kann man es machen? Damals war es eigentlich üblich, dass der Lehrer sich vorne hinstellte und den Kindern etwas vorerzählte. Es wurden Sachen auswendig gelernt, aber so richtig an die Technik heran, an Dinge heran, ans Praktische ging man selten. Auswendig lernen, das war wichtig. Und dann sich hinstellen und das auswendig sagen können, das war ganz, ganz toll. Philipp Reis hat sich überlegt, wie könnte ich den Kindern das nahe bringen? Und als es ums Hören ging, baute er ein Holzohr und zeigte ihnen, wie der Schall die Schallwellen in das Ohr hineingehen, machte eine kleine Membran rein, die, wenn man in das Ohr reinsprach, dann auch ein wenig vibrierte und sagte, so wird der Schall in den menschlichen Körper übermittelt und dann dort zum Hören gebracht. Und als es um Elektrizität ging, damals noch nicht aus der Steckdose oder aus einem Akku, sondern aus einer galvanischen Zelle, ähnlich wie eine Batterie, da hat er denen das doch vorgeführt, Licht. Oder er hat eine Stricknadel mit einem Draht umwickelt, die auf so zwei Holzbrettchen auf eine Kiste gelegt. Und wenn man Strom durchschickte, mal mehr oder weniger, dann schnarrte diese Nadel. Er hat ihnen einfach was beibringen wollen und sie mit einbeziehen wollen. Sie haben viel gemeinsam gebastelt. Und eines Tages kam er auf die Idee, dieses Ohr und diesen schnarrenden Kasten mit der Stricknadel miteinander zu verbinden. Er sagte, wenn diese Membran da so wackelt, vielleicht kann man da einen klitzekleinen Draht so gegenlehnen und eine Folie dagegen kleben, das so einen kleinen Schalter bildet. Und hat einen Schüler an dieses Ohr im Klassenraum gesetzt und ist mit einer kleinen anderen Gruppe in seine kleine Werkstatt gegangen, hat dort diesen Kasten mit der Stricknadel aufgestellt und gesagt, jetzt probieren wir mal, hören wir mal, was passiert, wenn Krach ist in der Klasse. Und wirklich diese Nadel, die schnarrte mal mehr, mal weniger, wenn sich in dem Klassenraum irgendetwas tat. Und während sie das noch so probierten, ging einer der Schüler an diesem Ohr gerade vorbei und sprach etwas in das Ohr hinein. Und der Philipp Reis stutzte, er konnte etwas hören, lief rüber in die Klasse, drückte dem Jungen ein Physikbuch in die Hand und sagte, lies in das Ohr hinein. Lief wieder zurück in die Werkstatt und sagte einem anderen Schüler, nimm eine Tafel und schreibe auf, was du hörst. Und wirklich, sie konnten, wenn man ganz sich konzentrierte, ein wenig hören, was im Klassenraum in dieses Ohr hineingesprochen wurde. Philipp Reis bastelte, er probierte, gemeinsam mit seinen Schülern immer wieder versuchte es. Und im Jahre 1860 hatte er sein erstes Gerät zum Übertragen von Schallwellen über eine längere Entfernung erfunden. Es funktionierte. Man konnte hören, was in einem Raum gesprochen wurde, konnte man im anderen Raum hören. Er hat dieses Gerät Telefon genannt. Also das Übermitteln eines Geräusches über eine längere Strecke. Er hat eine Arbeit darüber geschrieben, hat diese Arbeit an Professoren geschickt. Aber ein sehr bekannter deutscher Physikprofessor sagte, das, was Sie da behaupten, das geht gar nicht. Man kann nicht die menschliche Stimme mit Hilfe von Strom über Entfernungen übermitteln. Das geht nicht. Philipp Reis bastelte weiter, schrieb Leute an. Er führte es vor. Selbst Kaiser Franz Josef von Österreich, der Mann von der Sissi, war mal bei einer solchen Sache dabei und sagte, oh, das wäre ja praktisch für meinen Palast. Da könnte ich von einer Ecke des Palastes zum anderen reden mit den Leuten. Man lachte, man dachte, das ist ganz nett, aber man vergaß den Philipp Reis. Er bekam kein Geld, das weiterzubauen und keiner wollte dieses Gerät haben. Mal so eine Vorführung, das war ganz nett. Philipp Reis dachte sich, das wäre doch toll, diese Idee zu haben. Und was die Leute dann schrieben in Zeitungen über dieses Gerät, das wäre doch gut. Man kann miteinander sprechen. Man muss nicht einen Brief schicken oder lange Reise machen. Aber keiner wollte es haben. Wenige Tage nach seinem 40. Geburtstag starb Philipp Reis. Er war krank geworden in der Zwischenzeit. Er hatte keine Lust mehr zum Physikunterricht machen, weil er merkte, die Leute haben diese tolle Idee nicht akzeptiert. Sie wollten es nicht. 16 Jahre später kam Alexander Graham Bell in den USA dazu, sein Gerät eines Telefones auf den Markt zu bringen. Und von Amerika aus, wo es sich durchsetzte, verbreitete sich in der ganzen Welt. Und heute können wir es uns kaum noch vorstellen, ohne Telefon zu leben. Termine ausmachen, Hausaufgaben austauschen, die Omi den Opi anrufen oder wen auch immer, das ist alles möglich. Alexander Graham Bell hat immer betont, dass nicht er der ursprüngliche Erfinder war, sondern dass diese Idee eigentlich von Philipp Reis kam. Aber keiner wollte es haben. Ich habe vor einer Zeit ein Buch gelesen, das auch meiner Predigt den Titel gegeben hat, Ihrer Zeit voraus. Physiker, Erfinder, Ärzte, Philosophen und viele andere Menschen, die eine Idee hatten, die diese Idee umsetzen wollten, aber daran scheiterten. Zur falschen Zeit eine tolle Idee. Die technischen Voraussetzungen zur Umsetzung waren noch nicht möglich oder aber man erkannte nicht, was daran möglich wäre. Ausgenutzt, sogar betrogen wurden diese Leute. Einer erfindet eine Schiffsschraube, ein anderer baut sie einfach nach und meldet ein Patent an dazu. Der erste hatte nicht das Geld dazu und er sagt, ich bin der Erfinder. Und so ging es hin und her, dass Leute verarmt, verbittert gestorben sind mit einer ganz, ganz tollen Idee. Und heute, teilweise Jahrzehnte, Jahrhunderte danach, leben wir mit dieser Idee, lernen wir davon und nutzen es aus. Waschen uns die Hände vor Operationen in Krankenhäusern, benutzen Autos oder was auch immer. Als ich dieses Buch las und über diese Situation dachte, dass wir oft gute Ideen haben, aber es nicht schaffen, es umzusetzen, fiel mir ein Bibeltext ein. Und den möchte ich euch einladen, mit mir aufzuschlagen. Wir finden ihn im Johannesevangelium, gleich auf der ersten Seite des Johannesevangeliums, Johannes 1, die Verse 10 und 11. Johannes berichtet im ersten Kapitel seines Evangeliums von Christus, von Jesus Christus, den er 3,5 Jahre begleitet hatte. Und er fängt noch vor Adam und Eva an. Er fängt in den ersten Versen an, dass dieser Christus, das weiß man dann später aus den weiteren Versen, dass dieser Christus, dass dieser Jesus bei Gott war, der Sohn Gottes war, dass er die Welt geschaffen hat. Und dann heißt es in Vers 10 und Vers 11, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus Christus, der Schöpfer dieser Welt, hatte durch Propheten, das sagen uns andere Evangelien, das sagen uns die Bibel insgesamt, durch Propheten zu den Menschen gesprochen. Aber einige wollten hören, die anderen ließen sich nicht sagen. Und dann kam der Zeitpunkt, wo er sagte, jetzt ist die Zeit gekommen, auf diese Welt zu kommen. Er kam in diese Welt und was muss Johannes sagen? Die Leute haben es nicht begriffen. Und wenn wir uns die ersten Seiten jeweils der Evangelien ansehen, dann müssen wir feststellen, dass nicht nur die Pharisäer und Schriftgelehrten und viele andere, sondern bis hin in seine Familie hinein, die Leute es nicht verstanden haben. Selbst seine Geschwister hatten Probleme damit, Jesu Anspruch und seinen Auftrag zu verstehen. Als er seine erste Predigt in seinem Heimatort hielt, da kamen sie zu ihm und sagten, komm nach Hause, mach nicht so viel Aufsehens. Immer wieder passierte es, dass Menschen ihn falsch verstanden haben. Oder aber, dass sie ihn sehr gut verstanden haben und gesagt haben, das wollen wir nicht weiter hören. Und so gab es nicht nur Leute, die ihn nicht verstanden, sondern die sich überlegten, wie bringen wir ihn um? Und am Schluss seines Lebens hat er nicht den großen Durchbruch, dass die Leute endlich sagen, ja, das ist es. Erst jubeln sie ihm zu und man denkt, aha, jetzt haben sie es verstanden, als er nach Jerusalem reinzieht. Und dann, wenige Tage später, schreien sie, kreuzige ihn. Und sie sind glücklich, als Jesus Christus dann am Kreuz stirbt. Damit ist dieses Problem, so denken sie, ein für alle Mal vorbei. Jesus Christus, Er kam in diese Welt mit einer tollen Idee und ist er gescheitert? So haben es die Jünger verstanden. Wenn ich eine Seite zurückblättere an das Ende des Lukas-Evangeliums, Lukas 24, Vers 21, jene Begegnung Jesu nach seiner Kreuzigung, nach seiner Auferstehung mit den Emmaus-Jüngern, da sagen diese Jünger, Lukas 24, Vers 21, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und überdies ist heute schon der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Man spürt förmlich die Enttäuschung dieser Menschen. Wir hatten gehofft. Wir hatten gehofft. Ja, was hatten sie gehofft? Dass dieser Jesus Christus die Römer aus dem Land schmeißt, den Pharisäern und Schriftgelehrten ihrem eigenen König mal sagt, wo es lang geht und wieder ein gerechtes, ein ordentliches Leben geben würde. In dem gleichen Kapitel wird beschrieben, dass einige seiner Jünger zurück an den See Genezareth gegangen sind und gesagt haben, was soll's, fischen wir wieder. Und sie warfen ihre Netze aus und dachten dabei wahrscheinlich an viele Worte Jesu, die er am See Genezareth gesprochen hatte. An Erlebnisse mit ihm, der erste Fischfang des Petrus unter der Aufsicht Jesu, der die Boote zum Kenternfass brachte. Das Gehen über den See, aber das war jetzt alles vorbei. Den Jüngern damals muss es so gegangen sein, wie vielen anderen Menschen in dieser Situation, was ich hier sagte. Es war eine tolle Idee, aber Jesus ist gescheitert. Ist Gott wie diese Erfinder, die oft eine tolle Idee haben, hunderte Versuche machen, zum Beispiel Glühbirne? Als die Glühbirne erfunden wurde, wer war das? Wer hatte die Glühbirne erfunden? Edison. Als er dabei war, hatte man ihm gesagt, du hast schon so viel probiert, lass es doch, das funktioniert nicht. Und was sagte er? Ich habe jetzt so viele Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Jetzt muss es doch irgendwann mal einen Weg gehen, wie es funktioniert. Auch heute, wir würden hier im Dunkeln sitzen oder würden mit Kerzen versuchen, den Raum hier zu erhellen, Petroleumlampen oder wie auch immer. Wir genießen das elektrische Licht, nicht nur für Licht wird der Strom verwendet. Mancher fragt sich, ist Gott so ein Wesen, so ein Erfinder? War dieser Versuch, Jesus hier auf diese Erde zu schicken, na einfach mal ein Versuch, probieren wir es mal? Wir wissen es jetzt nach 2000 Jahren, dass es anders ist. Aber das war nicht immer so und sehen wir es auch so. In 1. Petrus 1, Vers 20, 1. Petrus 1, Vers 20, sagt Petrus seine Erkenntnis als Jünger über den Plan Gottes. 1. Petrus 1, Vers 20, ich lese diesen Vers nach der Hoffnung für alle. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er beschlossen, Christus zu euch zu schicken. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Für mich ist es faszinierend, dass ich mir Gott nicht als ein Wesen vorstelle, das weit, weit über uns steht, aber der rumexperimentiert. Der sagt, ich probiere mal so eine Welt zu schaffen, probiere mal Menschen darauf zu setzen und mal gucken, was so passiert. Und dann Adam und Eva, seine ersten Prototypen von Menschen, hineingestellt und die entscheiden sich gegen ihn. Und wir müssen uns nicht Gott vorstellen, der jetzt händeringend, Haare raufend dasteht und sagt, und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich finde es faszinierend, dass Gott bereit war, diese Welt zu schaffen, obwohl er wusste, dass Adam und Eva und nicht nur die, sondern auch du und ich, dass wir uns immer mal wieder gegen ihn entscheiden. Vielleicht nicht im großen Ganzen, aber in einzelnen Dingen doch sagen, nein, das mache ich auf meine Weise. Und hinterher feststellen müssen, es wäre besser anders gewesen. Gott hat diese Welt nicht als ein großes Experimentierfeld geschaffen, Und wir sind nicht seine Versuchskaninchen, an denen er etwas ausprobiert, sondern wie haben wir es in dem Lied gesungen? Er ist derjenige, der uns geschaffen hat, um uns als Vater durch dieses Leben zu begleiten. Er möchte uns zeigen, was wir tun können. Die Welt mit seinen Augen sehen. Dafür hat er uns auf diese Welt gestellt. Als sein Gegenüber. Als Menschen, die einander helfen und begleiten. Das war sein Plan. Und Petrus, Paulus und alle anderen sind sich sicher, dass Jesu Kommen auf diese Welt nicht ein Zufall war, sondern dass Gott ganz genau wusste, was er tun sollte. So heißt es am Anfang des Markus-Evangeliums: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und es heißt dann weiter: Jetzt ist die Zeit gekommen, um Gottes neue Welt zu beginnen, kehrt um zu Gott, glaubt an diese rettende Botschaft. Immer wieder zieht sich das durch das Neue Testament hindurch, dass Jesus zu bestimmten Zeiten etwas Bestimmtes machte. Dass das Wunder in Kana, wo Jesus seiner Mutter sagt, jetzt noch nicht. Aber Maria dann den Leuten sagt, den Hausdienern, hört auf ihn, er wird euch was Gutes sagen. Und dann zur richtigen Zeit macht er aus Wasser genügend Getränk für die Gäste der Hochzeit. Immer wieder begegnet es uns, dass Jesus sagt, nein, jetzt noch nicht. Und dann, so wird es zum Beispiel in Lukas 9 berichtet, Lukas 9, Vers 51, als die Zeit nahe war, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren ging, sollte, brach er nach Jerusalem auf. Die Lutherbibel sagt, die alte Lutherbibel zumindest, er ging stracks nach Jerusalem. Jesus wusste, was wann dran war. Nicht, weil es Zufall war, sondern weil Gott einen Plan hatte für dieses Leben. Und Gott Vater und Gott Sohn haben während seines Erdendaseins immer wieder miteinander gesprochen. Jesus wusste, jetzt ist dies dran, jetzt ist jenes dran. Ist das nicht faszinierend, das im Hinterkopf zu haben, dass Gott einen Plan hat für diese Welt, dass er nicht rumexperimentiert, dass wir nicht ein Produkt des Zufalls sind, sondern dass er uns begleiten möchte? Was heißt das für uns? Gott hat einen Plan, das bedeutet, auch das, was in unserer Zukunft liegt, wird nicht einfach so passieren. Viele Kleinigkeiten des Alltags bestimmen wir oder andere mit. Das ist klar. Aber das große Ganze, die Zukunft dieser Welt und das, was darüber hinausgeht, bestimmt er. Er ist nicht seiner Zeit voraus, sondern er ist ein Herr der Zeit. Er kann eingreifen. Er kann es machen, dass die Sonne sogar mal stillsteht. Und er kann den richtigen Zeitpunkt abschätzen, wo er sagt, bis hierher und nicht weiter. Und das ist das, was mich fasziniert hat in der Vergangenheit. Das ist das, was viele andere Leute fasziniert. Zum Beispiel die Zeitweissagung in der Bibel. Daniel 9, wo wir nachrechnen können im Nachhinein, wann Jesus aufgetreten ist, dass er 3,5 Jahre gelehrt hat, Jesu Tod. Und ich habe im Laufe des Predigerdaseins so viele Menschen kennengelernt, die gesagt haben, das kann dann kein Zufall sein. Die das fasziniert hat und die weiter eingestiegen sind in Daniel, in die Offenbarung und andere Bücher der Prophetie. Und wie war das, als Jesus auf diese Welt kam? Lukas hatte geschrieben, Markus und die anderen, da gab es eine Zeit. Markus sagt, jetzt ist die Zeit, als die Zeit erfüllt war. Religiös, politisch, gesellschaftlich, technisch war es ein guter Zeitpunkt. Die Menschen in Israel sehnten sich nach diesem Messias, der im Alten Testament ihnen weitergegeben war, angekündigt war, der schon Adam und Eva als Perspektive mitgegeben war. Da kommt mal jemand, der wird den Einfluss Satans einschränken. Religiös waren die Leute in Wartestellung. Es sollte etwas passieren. Politisch Es war zwar eine Besatzungsmacht in Palästina damals, in Israel, aber es war ein relativ stabiles politisches System. Man konnte miteinander reden, gesellschaftlich. Es gab neben Griechisch und Latein zwar viele andere Sprachen, aber es gab diese beiden Sprachen, Griechisch und Latein, in denen viele Botschaften international weitergegeben werden konnten, wie heute in Englisch oder Französisch. Das verstand man. Und so konnte ein Brief weitergeschickt werden in andere Gemeinden und auch dort konnte er verstanden werden. Es gab ein Postwesen, sichere Straßen, auf denen Postreiter unterwegs waren. All das war eine gute Voraussetzung. Und wenn wir sehen, dass sich viele Verheißungen des Alten Testamentes im Leben Jesu erfüllt haben, dann dürfen wir sicher sein, auch das, was jetzt noch aussteht, was in der Offenbarung steht, in Daniel und in anderen Büchern, was noch nicht eingetroffen ist, das wird auch so eintreffen. Gott hat einen Plan für diese Welt, aber nicht nur das. Er hat auch einen Plan für dich. Ich glaube nicht, dass Gott einen Zettel in der Schublade hat für jeden von uns, dann und dann heiraten, Schulausbildung und sowas. Vielleicht, ich denke, er weiß genau, was das Beste für uns ist. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Er hat uns gesagt, entscheide du dich. Beziehe mich ein in deine Entscheidung, aber entscheide du dich. Und ich denke, manchmal schmunzelt er über das, was wir entscheiden. Manchmal steht er wahrscheinlich wirklich da und sagt, warum jetzt das? Er weiß es zwar vorher, aber er sieht es uns dann tun, so wie wir als Eltern manches ahnen, was unsere Kinder, wenn sie kleiner sind, tun. Und wir hoffen, dass sie es doch nicht machen. Gott begleitet uns. Er hat den Plan, dass wir ein ewiges Leben haben dürfen, dass wir hier mit ihm unser Leben gestalten können. Wie stehe ich in diesem Plane Gottes? Unser Leben ist nicht vorherbestimmt. Wir können uns entscheiden, ob wir Gott in unser Leben einbeziehen. Auch damals, als Jesus auf dieser Welt war, hat er niemanden gezwungen, den Weg bis zu Ende mitzugehen. So hat er auch dem Judas die Freiheit gegeben, sogar ihn zu verraten. Jesus begleitet uns durch dieses Leben und er möchte das Beste für uns. Wir sind, wie ich schon sagte, keine Versuchskaninchen, sondern er möchte das Beste für uns. Und deshalb möchte er auch, dass wir in Verbindung bleiben. Wir haben heute Morgen in unseren Gesprächskreiben über Beziehungen gesprochen. Gott möchte eine Beziehung zu uns. Er möchte nicht nur, dass wir etwas einfach nur mit ihm reden, sondern er möchte, dass wir ihm das, was uns bewegt, an Fragen, an Sorgen, aber auch an Schönen mit ihm teilen. So wie wir es mit einem Freund, einer Freundin teilen. Das habe ich erlebt, danke, das ist schön. Oder da habe ich eine Frage, da bin ich traurig oder wütend, dass wir es mit ihm teilen. Ich habe die Kinder nicht gefragt, aber ich frage euch. Telefonnummer Gottes. Gibt es so eine als regelte Wendung, was ist die Telefonnummer Gottes? Ich habe es bei keinem Telefon bisher geschafft, diese Nummer zu wählen, aber Telefonnummer Gottes? 5015. Was steht denn im Psalm 50, Vers 15? Schlagt es mit mir auf. Psalm 50, Vers 15. Und damit komme ich zum Ende meiner Predigt. Psalm 50, Vers 15. In der Luther-Übersetzung heißt es, und rufe mich an. Was geht noch weiter? In der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gott lädt uns ein, wenn du ein Problem hast, dann ruf mich an. Sprich mit mir darüber. Aber nicht nur, schön, dass du es mir gesagt hast, sondern ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Aber es gibt noch eine andere Telefonnummer. Kennt die jemand auch? Jeremia 33, Vers 3. Ein ähnlicher Text mit der gleichen Aufforderung. Jeremia 33, Vers 3. Da schreibt der Prophet Jeremia im Auftrage Gottes, Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Gott möchte mehr sein als der gelbe Engel, den ich rufe, wenn ich eine Panne mit dem Auto habe. Und dann bedanke ich mich bei dem ADAC-Helfer oder ACE oder wer auch immer kommt und sage, herzlichen Dank, dass Sie da waren und ich sehe ihn nie wieder. Gott möchte, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir ihn anrufen, dass wir sagen, hilf mir. Und er wird antworten und er hat uns so viel zu sagen. So viel zu sagen, unfassbare Dinge, von denen wir nichts wissen, wofür wir ihn danken und preisen dürfen. Ich bin glücklich, dass Gott uns so nahe sein möchte, dass wir jederzeit mit ihm reden können. Und ich ermutige, ich nutze diesen heißen Draht, der auch ohne Schnur funktioniert. Dieses Gerät hat eigentlich normalerweise ein Kabel, das muss mit der Leitung verbunden werden, das wieder geht zur Fernmeldezentrale irgendwo und geht dann auf langen Wegen. Viel Technik muss da sein. Und wenn da irgendetwas nicht funktioniert, dann stehen wir da. Tote Leitung. Ich wünsche dir, dass du keine tote Leitung hast. In deiner Beziehung zu Gott und auch nicht eine tote Leitung in deiner Beziehung zu den Mitmenschen. Und nebenbei bemerkt, wenn der Philipp Reis damals diese Idee nicht gehabt hätte, dann hätten wir vielleicht erst sehr, sehr viel später Telefon bekommen. Dann hätten wir kein Radio, keine Mikrofone, kein Fernsehen und vieles andere nicht. Gott hat diese Möglichkeiten gegeben. Und auch über diese technischen Möglichkeiten haben wir heute die Möglichkeit, die Chance, Menschen von Gott zu erzählen. Über Rundfunksendungen, über Fernsehsendungen, über DVDs und manches mehr. Ich finde es schön, dass Gott uns Möglichkeiten gegeben hat, aber dass wir auch direkt mit ihm sprechen können. In diesem Sinne wünsche ich dir Gottes Segen bei deiner Beziehung zu den Mitmenschen und ich wünsche dir eine gesegnete Beziehung zu Gott, unserem himmlischen Vater. Amen.